ARD.
Der 21. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an, mit neuen Trainern und vielleicht auch mit neuer Spannung an der Tabellenspitze. Wir werden jetzt darüber sprechen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich Jens Walbrot und mich. Ich bin Tobi Schäfer und wir grüßen euch.
Ja, aber Tobi, warum neun Trainer? Das sind 18 Vereine.
Neue Trainer.
Ach so, du solltest an deiner Aussprache arbeiten, Tobi.
Das sagst du mir jetzt nach 300 Folgen. Vielen Dank.
Vielleicht könntest du dann mal moderieren, oder?
Vielleicht könnte ich dann mal irgendwas im Radio machen auch.
Ja, das wäre vielleicht auch eine Idee.
Ja, ich werde dran arbeiten. Nur für dich.
Das ist nett, danke.
Das hier ist das Sportschau-Bundesliga-Update. Das hier ist die Vorschaufolge aufs anstehende Bundesliga-Wochenende, Jens. Und wir sind heute mal wieder druckreif und wollen über die Druckverteilung bei den Partien sprechen. Denn du hast gesagt, das haben sich einige auch gewünscht von unseren Hörerinnen und Hörern. Mhm. Das haben wir schon mal gemacht vor ein paar Wochen. Ja. Ist offenbar ganz gut angekommen. Wir sind heute also quasi auf der Barometerebene unterwegs und werden eine Druckrede halten. Und beginnen mit der ersten Partie.
Hast du noch ein paar Wortspiele mit Druck? Dann können wir die vielleicht vorher abhaken.
Vielleicht fallen mir noch welche ein. Freiburg gegen Bremen ist das erste Spiel, über das wir sprechen wollen am Samstag. Und zwar aufgrund einer Trainerpersonalie bei Bremen. Da müssen wir natürlich als erstes drüber sprechen. Die Trainersuche hat sich ein bisschen hingezogen. Mhm. Es war erst No Svensson statt Bo Svensson und No Henriksen statt Bo Henriksen.
Ein bisschen wie beim Dschungelcamp war das, ne? Man konnte das quasi in Echtzeit mitverfolgen so.
Und es ist jetzt am Ende des Tages Daniel Thun geworden. Das ist jemand, den kennen wir noch als Trainer vom Hamburger SV. Der ist mit Fortuna Düsseldorf fast aufgestiegen. Und er erklärt erstmal, warum er denn perfekt nach Bremen passt.
Ich bin Niedersachse als Kind des Nordens und das seit über 50 Jahre jetzt halt einfach schon. Der hat in der Vergangenheit natürlich sehr viele Berührungspunkte im Norden gehabt. Als Spieler durfte ich dann auch Schleswig-Holstein kennenlernen. Als Trainer war ich in Hamburg. Als Trainer war ich in Niedersachsen in Osnabrück. So, und jetzt Premium-Produkt. Ich bin in Bremen angekommen und das ist das letzte Bundesland im Norden, wenn wir den Osten ein wenig ausklammern, der in meiner Kindheit eine große Rolle gespielt hat. Also ein Raum, ein Bezug ist definitiv gegeben. Ich komme aus einem Jahrgang geboren, wo es dann vielleicht auch nicht die Streaming-Dienste gab, die es jetzt aktuell gibt, sondern dann ist es dann in erster Linie vielleicht eine Sportschau gewesen. Und wenn man ein Live-Spiel da war, dann war es der Hamburger SV und dann war es Werder Bremen oder Bayern München. Die Zeit um Otto Rehhagel, mein Vater war selber ein großer Bremen-Fan, hat mich natürlich auch ein Stück weit begleitet. Und ist ja auch nicht unbekannt, dass ich in den letzten 3,5 Jahren sehr gut mit Klaus Allofs zusammengearbeitet habe, der auch seine Fußspuren hinterlassen hat als Spieler, wie als Funktionär. Und somit Werder Bremen hat nun mal einen großen Platz in Deutschland auf der Fußballlandkarte und wir wollen alles dafür tun, dass man nicht so schnell wieder von dieser Landkarte Bundesliga 1 verschwindet, so wie es in den letzten Jahren dann schon mal der Fall war.
Man merkt große Vorfreude bei Daniel Thun, sympathischer Auftritt, sympathischer Trainer. Vom Gefühl her passt er dahin, oder?
Ja, also grundsätzlich ja. Aber irgendwie ist diese ganze Thematik doch schon auch ein bisschen strange, oder? Also meinst du nicht, er fühlt sich jetzt auch schon so ein bisschen wie...
Company? weil er nicht erste Wahl war?
Ja, so ein bisschen, also das war ja auch vielleicht sogar noch ein bisschen weirder als damals die Geschichte mit den Bayern, weil du irgendwie das Gefühl hattest, okay, da wird irgendwie sekündlich irgendeine Wasserstandsmeldung, kannst du mitlesen oder manchmal sogar hören. Und das ist ja irgendwie schon auch, also es passt irgendwie in dieses chaotische Bild, das Werder jetzt zuletzt abgegeben hat, finde ich.
Nur weil sie sich jetzt ein paar Absagen eingehandelt haben?
Nö, aber weil diese ganze Trainersuche sehr öffentlich irgendwie vonstatten ging. Und
die Frage ist ja, kannst du das heutzutage überhaupt noch komplett unterm Radar halten? Oder gibt es nicht einfach zu viele Lecks, zu viele, die irgendwie Informationen bekommen und nach außen tragen können? Vielleicht geht es gar nicht anders mittlerweile. Ja. Aber es sind ja jetzt auch nicht 10 Trainer irgendwie durch die Zeitungen gegeistert, sondern es waren eben die beiden Bos und jetzt ist es halt Daniel Thun geworden. Vielleicht war er auch von vornherein auf einer Shortlist und jetzt
das über die Reihenfolge zu
sprechen, ist eigentlich ja jetzt auch müßig. Ich halte ihn sowieso für die beste Lösung von denen, weil er einfach so vom Typ her super dahin passt. Er hat es gerade selber erzählt. Er hat ein bisschen Erfahrung, wie es ist, Abstiegskampf anzunehmen oder aus dem Abstiegskampf rauszukommen mit Düsseldorf. Die hat er ja erstmal gerettet, bevor er fast zum Aufstieg gecoacht hat. Und hast du das Gefühl, er mit seinem Spielstil, er hat ja die Viererkette irgendwie so als seinen Stil, passt aktuell auch ein bisschen besser zu Werder. Von daher kann das schon auch funktionieren.
Ja, also es ist halt seine erste Bundesliga-Station und er ist in Düsseldorf beim Zweitligisten jetzt in dieser Saison, wo es dann nicht mehr funktioniert hat, entlassen worden und dann beim Bundesliga-Club direkt dann irgendwie zu landen, das wirkt für mich jetzt nicht zwingend so, als wäre er so der organische Kandidat gewesen an der Stelle. So, und dann kommen wir mal zum Inhaltlichen. Du hast vollkommen recht mit dem Punkt, dass er die Düsseldorfer damals im Abstiegskampf übernommen hat. Und das war auch direkt höchst erfolgreich. Ich glaube, der hat irgendwie 12 Spiele am Stück damals nicht verloren. Und glaube ich, erst am letzten Spieltag, als alles irgendwie egal war, hat er, glaube ich, gegen St. Pauli verloren. Und ich glaube, in der Zeit auch nur ein Unentschieden oder so. Der Unterschied, den ich jetzt sehe, ist, die Düsseldorfer hatten damals einen Kader, der fürs obere Drittel in der zweiten Liga angelegt war. Eigentlich sogar einer, mit dem sie ja gesagt haben, okay, damit können wir auch versuchen, wieder aufzusteigen. War ja 2 Jahre nach dem Abstieg aus der Bundesliga. Und den sehe ich jetzt bei Werder halt nicht. So, das finde ich, ist halt schon ein Unterschied.
Aber sie müssen ja auch keinen Kader haben, um irgendwie oben mitzuspielen.
Nee, aber um diesen Turn hinzukriegen, weißt du? Also du hast halt damals so das Gefühl gehabt, er hat an den richtigen Stellschrauben gedreht, um einen Kader, der für die zweite Liga eh mindestens gut genug ist, wenn nicht vielleicht sogar einer ist, der um den Aufstieg mitspielen kann, um da alles rauszuholen. Und da bin ich nicht sicher, ob eben das wirklich bei diesem Werder-Kader, da haben wir ja am Sonntag Anne und ich noch drüber geredet, dass wir beide der Meinung sind, dass Horst Steffen eigentlich jetzt an der Stelle eher so eine Art Bauernopfer ist oder so, weil der Kader eher das Problem war und gar nicht so sehr Horst Steffen selbst. Auch wenn man mit Sicherheit immer eine Verantwortung, er ist der Verantwortliche für die Mannschaft, für die Aufstellung und am Ende wirst du dann auch irgendwie verkopft und vielleicht bist du dann auch irgendwie ein bisschen betriebsblind, weil du ja auch einen unglaublichen Druck hast als Bundesliga-Trainer. Das heißt, das ist schon, er trägt natürlich deine Mitverantwortung. Aber ob das jetzt wirklich dann, also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ich mag Daniel Thun als Typ auch. Ob das dann wirklich jetzt die Lösung ist, ich bin da noch skeptisch, ehrlicherweise.
Ja, sie müssen nach vorne halt gefährlicher werden. Vielleicht irgendwie ist die Rede davon, dass das Flügelspiel jetzt irgendwie nochmal wieder in den Fokus rücken soll. Da ist die Frage, wer nimmt die Flanken ab dann, wenn es über die Flügel geht? Ja,
also an der Stelle, das ist Daniel Thun hat tatsächlich in Düsseldorf immer mit klaren Neunern gespielt. Ne? Also du hattest Ruven Hennings, du hattest Kovnatski und wenn er dann nicht so ein Top-Abnehmer in der Mitte hatte, dann hatte er mit Daniel Ginzek auch gespielt, zum Beispiel. Das war die Saison, in der sie fast aufgestiegen sind, wo sie in der Relegation erst an Bochum nachher gescheitert sind. Und da hat er dann mit Solis einen Flügelstürmer zum vielleicht besten Spieler der zweiten Liga gemacht. Der natürlich irgendwie vom Talent her auch herausragend war für die zweite Liga, ohne Frage. Aber da hat Werder natürlich mit Bangula jetzt auch beispielsweise jemanden oder Jinma, wo auch ja richtig Tempo hinter ist. Das sind natürlich schon Talente. Also ich habe da schon die Fantasie, dass das grundsätzlich auch funktionieren kann, klar. Mhm. Auch wenn sie jetzt nicht den Scorer haben. Das ist vielleicht auch was, wo Keke Top ein bisschen vom profitieren kann, dass Daniel Thun sagt, okay, ich brauche diesen Typen grundsätzlich erstmal da so als Schwerpunkt im Sturm. Und ob er dann wirklich auch mein Scorer ist oder ob ich das versuche, dann über andere Wege an den Start zu bekommen, das steht erstmal so ein bisschen hinten an, weil das von ihm selbst dann auch so den Scoring-Druck ein bisschen nimmt und ihm dann vielleicht auch die Möglichkeit gibt, überhaupt erstmal Minuten zu sammeln. Und davon kann er vielleicht profitieren.
Er ist ja qua seines Namens schon ein Top-Scorer, wenn man soll. Milosevic ja. Gibt's auch noch, über den wir schon viel gesprochen haben. Und dann gibt es aber noch eine Geschichte, die, finde ich, schon auch ein bisschen Hoffnung macht, was so den Teamspirit betrifft. Marco Friedl, der Werder-Kapitän, war wohl bei Wolfsburg im Gespräch jetzt im Winter. Sie haben unheimlich an ihm gebaggert, aber er hat gesagt, nein, ich verlasse hier, so nach dem sinngemäß jetzt, ich verlasse das sinkende Schiff nicht, ich will bei Werder bleiben, ich will aus dieser Situation rauskommen oder will mithelfen, aus der Situation rauszukommen. Er hätte in Wolfsburg sicherlich mehr verdient, hätte sportlich eine ähnlich schwierige Situation gehabt, aber das ist ja, glaube ich, so ein Beweis dafür, dass die Mannschaft, glaube ich, schon jetzt nochmal wieder zusammenrückt und Thun auch, glaube ich, einer ist, der hat jetzt mit der Entscheidung nichts zu tun, aber Thun ist, glaube ich, ein Trainer, der so eine Mannschaft schon noch mal wieder ein bisschen vereinen kann. Vielleicht hat Horst Steffen da dann irgendwie, ich meine, er hat auch eine super väterliche Art, aber es ist ja die Rede davon, dass einige Führungsspieler so ein bisschen über Kreuz lagen mit Steffen.
Ja, es gibt
und von denen muss jetzt was kommen. Ne? Also Friedl gehörte dazu, Bittencourt ist, glaube ich, einer.
Ich finde, das ist auch was bei der Fortuna immer sehr für Thun gesprochen hat, dass er aus so diesen unterschiedlichen Polen, die es in einer Mannschaft gibt, immer eigentlich funktionierende Konstrukte geformt hat, auch viel auf Erfahrung gesetzt hat. Also nehmen wir mal Spieler wie Sobotka zum Beispiel oder auch André Hoffmann oder so, die ja alle schon wirkliche gestandene Profis waren. Die waren immer wichtig für seine Mannschaften. Und das ist natürlich schon was, was dann Werder auch ein bisschen entgegenkommt, wobei man ihm auch nicht Unrecht tun darf. Also wenn man mal schaut, ich habe das extra mal nachgeschaut, die Einsatzzeiten an U23-Spielern in seiner Profikarriere, da hat er einen höheren Anteil als Horst Steffen, der ja immer so als totaler Jugendförderer galt. Also das ist auch nichts, was man da an der Stelle, was man ihm an der Stelle da absprechen darf. Aber ihm, ich glaube, es gibt, der große Unterschied ist, und das ist vielleicht auch was Horst Steffen ein bisschen jetzt im Verlauf dieser Saison zum Verhängnis geworden ist. Horst Steffen hat, glaube ich, eine sehr klare Vorstellung davon, wie Fußball für ihn aussieht. Und Daniel Thune kann sich echt, glaube ich, besser auf Gegebenheiten einstellen. Also du hast den beim HSV, hat er klaren Ballbesitz Fußball spielen lassen mit Pressing, mit starken Pressing-Elementen. In Düsseldorf hat er teilweise dann wirklich eher aus so einer sehr tiefen Ordnung gespielt, sehr auf die funktionierende Struktur, die Defensivstruktur geachtet, eher in Richtung von Umschaltspiel. Also das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie denkst, okay, der hat dieses eine Muster, und insofern ist das auch eigentlich ein ganz schlüssiger Pick. Er ist halt zum ersten Mal in der Bundesliga unterwegs.
Ja, finde ich trotzdem nicht so problematisch wie zum Beispiel bei Frankfurt, da kommen wir nachher noch zu, bei dem Riera, der noch gar nicht in Deutschland gearbeitet hat. Thune war gefühlt durch seine Arbeit in der zweiten Liga ja schon irgendwie nah dran zumindest mal und guckt ja auch, wie wir gehört haben, eben die Sportschau. Also,
Ja, Aufstiegskampf mit dem HSV, mit Düsseldorf war er fast aufgestiegen. Eben. Es ist, finde ich, für seine Karriere, ich mag ihn auch, sage ich nochmal, für seine Karriere ist es schon auch irgendwie ein logischer Schritt, dass das jetzt mal kommt. Und ich drücke ihm auch die Daumen, dass das klappt.
Die Frage ist, was bedeutet das alles jetzt für die Partie beim SC Freiburg am Samstag und was bedeutet das für unsere Druckverteilung, die wir machen wollen? Mhm. Also natürlich, klar, Werder Bremen ist enorm unter Druck, weil sie einfach in den Abstiegskampf reingeraten, und Freiburg, wenn wir die jetzt mal mit reinnehmen, also ich meine, für die kommt es ein bisschen darauf an, was macht Frankfurt am Vorabend, denn die beiden Teams sind aktuell punktgleich und battlen so ein bisschen um Platz 7, und Platz 7 kann ja wahrscheinlich oder möglicherweise auch wieder für Europa reichen in dieser Saison. Mhm. Aber ich glaube schon, Bremen hat den wesentlich größeren Druck, also 65 zu 35 würde ich es jetzt mal taxieren.
Ja, das sehe ich auch so. Was erwartest du denn für ein Spiel?
Boah, das kann ich überhaupt nicht vorhersehen, weil neuer Trainer ist immer so eine Mystery-Box. Also klar ist nur, es wird die Viererkette sein. Und Freiburg enorm heimstark, ist natürlich schon auch irgendwie so ein bisschen der Favorit. Haben zuletzt aber auch zwei Pflichtspielniederlagen last minute kassiert, die ein bisschen wehtun, die vielleicht ein bisschen aufs Gemüt gedrückt haben könnten. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Bremen da vielleicht einen Punkt mitnimmt.
Also ich erwarte Bremen aus einer viel, viel defensiveren Ordnung heraus, aus einer sehr abwartenden Haltung. Dieses ganze Pressing-Element wird, glaube ich, erstmal keine Rolle spielen für Daniel Thune. Und wenn es dann um so ein zweites Bälle-Duell geht, da ist Freiburg halt schon immer noch so mit das stärkste Team in der Bundesliga. Also da gibt es schon, glaube ich, für Werder einfachere Aufgaben, auch für Daniel Thune, als in Freiburg zu beginnen. Ich bin so gefühlt eigentlich immer noch eher bei einem Freiburg-Sieg. Aber du hast natürlich recht, dieser Faktor, neuer Trainer, das kann natürlich schon auch dann irgendwie bei Werder was freisetzen.
Jetzt hast du aber immer die Druckverteilung noch nicht
beantwortet. Doch, ich habe gesagt, ich bin deiner Meinung. Also vielleicht würde ich sagen 30-70 oder 35-65, das sehe ich schon genauso. Also Werder hat auf jeden Fall den größeren Druck.
Wir machen mal weiter mit einer anderen Fragestellung jetzt am Wochenende. Und zwar bekommen wir möglicherweise doch wieder einen spannenden Meisterkampf. Mhm. Zwei Partien sind deswegen im Fokus. Wolfsburg-Dortmund am Samstag und am Sonntag dann die Bayern gegen Hoffenheim. Der BVB erstmal also mit der Chance, richtig Druck auf die Bayern auszuüben, indem sie vorlegen können. Dann können sie auf 3 Punkte rankommen in der Tabelle. Und Bayern muss dann am Sonntag gegen Hoffenheim erstmal nachlegen. Und wenn wir jetzt erstmal bei der Partie vom BVB in Wolfsburg bleiben, der VfL muss auch punkten, weil Tendenz geht nach unten in dem Spiel. Eine Druckverteilung für mich deswegen eigentlich so, weiß nicht, 50-50 würde ich fast sagen.
50-50?
Ja, weil beide schon, also Wolfsburg eben diesen Druck hat und der BVB auch so ein bisschen, weil ja so ein bisschen noch was geht nach oben.
Ja, aber siehst du nicht nach der Schlotterbeck-Ansage vielleicht Dortmund sogar unter einem größeren Druck gerade? Also das ist so meine Haltung.
Ja, ich meine, nach hinten sind sie entspannt in der Tabelle.
Alles, ja, das stimmt.
Alles on top.
Nico Kovac hat ja damit auch versucht, nochmal Schlotterbecks Vorstoß einzufangen, indem er gesagt hat, ja, ich gucke eigentlich immer nur nach hinten. Ja, und Wolfsburg, klar, die haben natürlich schon auch irgendwie ein bisschen Druck im Abstiegskampf. Ich weiß nicht, ob du dich als Wolfsburg nicht auch immer irgendwie darauf verlassen kannst, dass schon 3 Mannschaften am Ende schlechter sein werden als du.
Ja, das ist sehr gefährlich, der Gedanke. Also es droht jetzt tatsächlich rechnerisch der Relegationsplatz schon. am Wochenende. Sie haben aus den letzten Spielen gegen Heidenheim, Mainz und Köln, also gegen wirklich Mannschaften aus dem unteren Bereich der Tabelle oder aus der zweiten Hälfte zumindest, haben sie nur einen Punkt geholt. Das ist viel zu wenig für Wolfsburger Verhältnisse. Mhm. Irgendwie auch ein bisschen unerklärlich, weil sie hatten mit Daniel Bauer ja irgendwie eine neue Stärke gefunden und müssen jetzt dann doch wieder so ein bisschen sich da unten rauszittern. Und jetzt kommt ein BVB dahin, der natürlich schon sehr stabil ist. Und der eigentlich, gut, das Spiel jetzt gegen Heidenheim war dann irgendwie auch wieder ein bisschen nervenaufreibend, aber sie gewinnen diese Spiele eben einfach. Der BVB, ich glaube von den letzten, wie war das, letzten 27 Bundesligaspielen eben nur dieses eine gegen die Bayern verloren. Also sie haben schon diese Konstanz, auch wenn es nicht immer schön anzusehen ist.
Ich bin ja der Meinung, dass es immer wieder auch schöner anzusehen ist, als alle immer sagen. Das ist aber ja an vielen Stellen auch eine Geschmackssache. Du hast natürlich an der Stelle einen Punkt. Ich bin der Meinung, der BVB, also wir können jetzt dann über viele Dinge diskutieren, die müssen dieses Spiel einfach ziehen, wenn sie es wirklich ernst meinen mit dem, was Nico Schlotterbeck am Ende gesagt hat. Und dafür gibt es natürlich schon auch dann viele Argumente beim Auswärtsspiel in Wolfsburg. So, ne? Und trotzdem, Wolfsburg kann natürlich Dortmund schon auch irgendwie gefährlich werden. Ne? Wenn ich da aufs Zentrum gucke und ich habe... Gegen Heidenheim hatte ich schon hier und da. Für mich war Dortmund an der Stelle mutiger. Sie haben auch ab der ersten Minute für mich versucht, auch häufiger durchs Zentrum zu spielen und zielstrebiger zu sein. Sie hatten aber auch für mich, ich weiß nicht, ob ungewohnt oder eher, weil es halt zuletzt häufiger nicht so aussah, so zielstrebig, hatten sie schon auch ein paar Ballverluste dabei, die dir gegen Wolfsburg wehtun können. So mit Bellingham und Metscher, so paar... auch von den Flügelspielern Ungenauigkeiten im Passspiel und wenn dann, du hast dann Arnold da, du hast Eriksen da, du hast mit Amura, mit Dagim natürlich ziemlich hohes Tempo, wie auch immer das dann am Ende gebaut wird, das kann dir dann schon auch wehtun. So, und trotzdem bin ich eigentlich deiner Meinung und sage, die Dortmunder sind in dieser Saison eigentlich stark genug, dass sie das dann in Wolfsburg trotzdem gewinnen müssen.
Weil sie eben aber auch so einen Anführer haben wie Nico Schlotterbeck, der geht ja nicht nur in seinen Aussagen nach vorne, sondern der ist ja auf dem Platz aktuell auch wirklich herausragend, torgefährlich, super präsent, macht sich gerade richtig teuer für alle, die ihn haben wollen. Sie haben einen Guirassy, der offenbar wieder Lust hat mitzumachen, jetzt mit dem Doppelpack zuletzt und auch in Sachen Einsatzbereitschaft, hat die meisten Zweikämpfe geführt gegen Heidenheim, also er ist jetzt doch auch dann wieder der Faktor, den der BVB braucht. Ohne ihn hätten sie das Spiel gegen Heidenheim dann nicht gewonnen. Und wenn das alles so zusammenbleibt und sie dann jetzt Wolfsburg schlagen, dann haben sie als Gegner Mainz, dann müssen sie nach Leipzig. Auch nochmal so ein Schlüsselspiel oder so ein wichtiges Spiel. Und dann geht es ja zu Hause gegen die Bayern. Und wer weiß, vielleicht ist der Abstand dann so, dass tatsächlich was geht. Das entscheiden natürlich die Bayern ganz allein. Darüber sprechen wir ja gleich noch. Mhm. Aber schön wäre es ja, ne, wenn jetzt irgendwie noch ein bisschen Spannung zumindest drin wäre.
Ja, total. Also was natürlich jetzt im Spiel gegen Wolfsburg auch noch voll für den BVB spricht, ist das Flügelspiel, weil Wolfsburg sehr über die Außen anfällig ist und das ist ja echt auch eine Stärke. Also ich sehe schon wieder diese Diagonalverlagerung, die dann irgendwie gespielt werden und wahrscheinlich Yannick Gerhardt im letzten Spiel für die Wolfsburger als Linksverteidiger aufgeboten. Der wird wahrscheinlich jetzt wieder im Zentrum spielen müssen. Das bedeutet, du hast dann eher an der Stelle wieder eine Schwächung, weil dann zum Beispiel Aaron Zehnter wieder spielt und das ist schon ein Faktor, also ich sehe da eigentlich schon klare Vorteile für den BVB und gehe davon aus, dass sie es ziehen, weil, was ich auch eine geile Statistik finde, gegen welchen Verein haben sowohl Guirassy als auch Adeyemi als auch Bayer jeweils ihre persönlich meisten Tore in ihrer Karriere in der Bundesliga erzielt?
Ja, wahrscheinlich gegen Wolfsburg.
Ja, genau.
Ja, dann gehen wir mal davon aus, der BVB gewinnt am Samstag gegen Wolfsburg. Dann ist er auf 3 Punkte dran. So, jetzt die Bayern am Sonntag gegen Hoffenheim. Das ist ja dann eigentlich ein richtungsweisender Spieltag für den Rekordmeister. Mit der Frage, wird es dann ein Statement-Sieg gegen Hoffenheim und Restzweifel an der designierten Meisterschaft werden entsorgt oder haben wir tatsächlich dann sowas wie eine Mini-Krise bei den Bayern? Also und wenn wir jetzt wieder auf unsere Druckverteilung dann zu sprechen kommen, ich bin ja fast bei fast 100% Druck bei den Bayern. Also 95-5 habe ich jetzt mal gemacht. Weil Hoffenheim kann ja super entspannt hinfahren.
Ja, für die geht's eigentlich, das ist eigentlich ein Bonusspiel so gefühlt gerade. Das stimmt.
Aber die Bayern müssen dieses Spiel gewinnen. Die können sich eigentlich nicht leisten, dieses Spiel nicht zu gewinnen.
Ja.
Und denen ist es natürlich egal, ob da jetzt Hoffenheim kommt oder ob da Heidenheim kommt oder ob da Dortmund kommt. Die wollen, ne, das spielt, glaube ich, keine Rolle, aber.
Meinst du? Ich habe so den Eindruck, dass das in der Vergangenheit immer wieder schon mal eine Rolle gespielt hat, weil sie in diesen Spielen, wo es dann wirklich, wo alle sagen, boah, jetzt sind die Bayern reif oder so, dass sie dann erst recht einen rausgetan haben. Und das ist auch so, Also wir müssen jetzt nicht erörtern, dass Hoffenheim alle Möglichkeiten, gerade auch mit diesem pressing-intensiven Spiel, die Art und Weise, die individuelle Qualität, die sie haben, natürlich haben die alle Mittel. Die hatten die Bayern ja auch, wenn es mit 1-4 am Ende ziemlich hart klingt, im Hinspiel auch schon an der Grenze zum Kippen. Und dann ist es halt aufgrund bestimmter Dinge, die passiert sind im Verlauf des Matches zugunsten der Bayern, klar und deutlich gekippt. Das war ja zum Beispiel im Stuttgart-Spiel, wo die Bayern am Ende klar und deutlich gewonnen haben, auch so. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass die Bayern gegen so einen Gegner, also in dem Fall ist die TSG in dieser Saison einfach ein Top-Team, dass sie da, glaube ich, noch schärfer sind als gegen beispielsweise den HSV vergangene Woche. Zumal sie jetzt ja auch die Woche über frei hatten. Klar, es gibt natürlich ein paar Ausfall-Diskussionen, Situationen für die Bayern, die problematisch sein können.
Harry Kane war krank, konnte zum Beispiel nicht trainieren.
Leimer auch immer noch keine Option nach seinem Muskelfaserriss.
Aber ich
Stanisic Training abgebrochen, wird vielleicht oder sehr wahrscheinlich spielen können. Aber das sind natürlich dann schon, also das ist ja das Thema bei den Bayern. Irgendwie hast du ja immer das Gefühl, du hast da zwei Verletzte und direkt
bricht alles zusammen?
Ja, nee, zusammen bricht da nichts. Ansonsten wären sie jetzt nicht da, wo sie sind, genau. Aber du musst zumindest anfangen zu improvisieren.
Aber es ist eben dieser Faktor gegen die Top-Teams in den Spielen, in denen es drauf ankommt, sind sie einfach da. Gegen die Teams aus den Top 8 in der Tabelle haben sie 8 Siege eingefahren in dieser Saison.
Ja.
Und ja, jetzt kommt aber natürlich ein Hoffenheim, ist jetzt nicht so ein typisches Top-Team. Ne? Das ist schon auch ein anderes, klar, mittlerweile wird man den nicht mehr unterschätzen, aber die haben jetzt 5 Mal in Folge gewonnen und seit dem 7. Spieltag hat kein Team mehr Punkte gesammelt als Hoffenheim. Auch nicht die Bayern selbst. Das finde ich, es ist schon echt bemerkenswert, wenn man sich mal anguckt, was in dem Verein sonst so passiert. Also die zerlegen sich da ja auf Führungsebene gerade komplett selbst. Möglicherweise soll ja der Geschäftsführer Andreas Schicker jetzt auch noch irgendwie abgesetzt werden. Da gibt es irgendwie Uneinigkeit, was die Besetzung eines Postens im Verein betrifft. Also da ist richtig viel Dampf gerade neben dem Platz. Total unnötig auch irgendwie, wie ich finde, weil Andreas Schicker ja auch schon großen Anteil daran hat, wie der Kader jetzt aussieht und der Trainer Christian Ilzer natürlich auch. Und wenn wir nochmal zurückgucken in die Anfangszeit von Ilzer, da gab es ja diese Brandrede von Kramaric, der da irgendwie nach einem Spiel sagte, nichts funktioniert seit den Veränderungen im Club. Wenn ich die Wahrheit über den Club sage und was mir durch den Kopf geht, dann bekomme ich wahrscheinlich die größte Strafe in der Geschichte der Bundesliga. Ich fühle eine große Scheiße im Club. Darf man das einfach mal so sagen? Das war André Kramaric damals und jetzt sagt er, was Sie, also Ilzer und der Sportchef, was Sie im Sommer geschafft haben, ist unglaublich. Wir haben super Transfers gemacht, eine super Energie in der Truppe. Ich glaube, das ist der beste Kader, den wir in den letzten 10 Jahren in Hoffenheim hatten. Also ne, das geht auf das Konto des Trainers und des Geschäftsführers und jetzt haben sie tatsächlich die Chance, ja, da bei den Bayern nochmal ein richtiges Ausrufezeichen zu setzen, wenn sie da wirklich gewinnen, ist jetzt, weiß ich nicht, aber ne, da können sie tatsächlich die Tür zur Champions League ganz weit aufmachen.
Können sie, mit Börcher fällt natürlich zum zweiten Mal hintereinander ein total wichtiger Spieler aus, das war jetzt gegen Union, glaube ich, noch nicht so komplett relevant, also ne, für mich ist Börcher auch so irgendwie mit die Entdeckung bei den Hoffenheimern, weil der auf so total vielen Ebenen wirklich überdurchschnittlich gut ist und du musst ja gegen die Bayern immer sehen, dass du irgendwie 1-gegen-1 Duelle gewinnst und dafür ist natürlich das Mittelfeldzentrum, wahrscheinlich Kimmich, Pavlovic, vielleicht Musiala mal wieder von Anfang an, das ist natürlich total relevant. So, und ich will jetzt nicht sagen, dass beispielsweise Prömel an der Stelle irgendwie ein Downgrade ist, aber Börcher hast du halt einfach, finde ich, noch eine bessere Balance zwischen offensiven Fähigkeiten und den Möglichkeiten, dann auch wirklich mal zu arbeiten. Und das kann vielleicht dann irgendwie in diesem Spiel, wo es dann wirklich so um Kleinigkeiten gehen kann, gerade wenn du als TSG da was holen willst, vielleicht dann auch ein, also es ist auf jeden Fall ein Nachteil, wenn der fehlt, so. Und das tut dir gegen die Bayern dann halt auch irgendwie doppelt weh, ne?
Aber der ganz große Druck ist eben bei den Bayern, da sind wir uns einig.
Und das kann ein Vorteil für die TSG sein, so wie ich die Bayern in den vergangenen Jahren immer wahrgenommen habe in diesen Situationen und so wie ich auch Kompanie wahrnehme, machen die daraus einen Vorteil für sich selbst.
Wie ist die Druckverteilung bei unserer nächsten Partie? Wir sind bei St. Pauli gegen den VfB Stuttgart am Samstagnachmittag. Für St. Pauli natürlich super wichtig, weil sie jetzt Gefahr laufen, zusammen mit Heidenheim schon so den einen Fuß in den Aufzug in die zweite Liga zu stellen, also in den Abzug dann in die zweite Liga. Oder das heißt ja dann nicht mehr Aufzug, oder?
Wenn man doch, es heißt Aufzug, ja. Aber der fährt runter, Tobi.
Also sie sind schon
ich weiß nicht, ob ich in den Abzug steigen würde.
Sie sind schon 4 Punkte hinter
aber der Relegation. Aber kannst du ja gerne mal machen.
Sie sind auf jeden Fall 4 Punkte hinter der Relegation. Der VfB dagegen will natürlich Platz 4 verteidigen, kommt mit ein bisschen Rückenwind aus dem Pokal. Druckverteilung, aber trotzdem mehr bei St. Pauli. 65 zu 35 habe ich.
Mhm. Ja. Ich finde, es ist noch zu eng, als dass der VfB das total entspannt angehen kann. Wie du den VfB jetzt im Moment wahrnimmst, ist es ja schon so, dass die klar das Ziel Champions League vor Augen haben, oder? Also ich finde, alles spricht dafür. Die Ernsthaftigkeit, auch dass die Spiele dann am Ende, wie vergangene Woche gegen Freiburg, die ist 1-0, dass sie das dann einfach so auf den letzten Drücker ziehen, das spricht alles für mich dafür, dass die schon sehr, sehr fokussiert sind darauf, dieses Ziel zu erreichen. Und du kannst ja jetzt, finde ich, nicht einen Ausrutscher auf St. Pauli erlauben. Deswegen bin ich noch ein bisschen eher in Richtung 50-50 unterwegs. Aber
ich sehe das beim VfB nicht so angespannt. Ich habe das Gefühl, wenn sie es nicht schaffen sollten mit der Champions League, ist gar nicht so schlimm. Weil sie haben halt aktuell ja so viele andere Hochzeiten noch. Sie haben den Pokal, sie haben die Europa League. Ich habe ja oft schon gesagt, ich könnte mir vorstellen, der VfB geht mit einem Titel aus der Saison raus. Und wenn es dann auch nur die Europa League Qualifikation wird, die sollte es dann aber schon sein, finde ich, war es dann trotzdem keine schlechte Saison. Aber du hast jetzt natürlich auch nicht den super großen Druck von hinten. Mhm. Klar, Leverkusen hat noch das eine Nachholspiel. Leipzig hängt
auch hinten dran.
Leipzig ist sehr unkonstant, aber also der VfB ist aktuell, das wissen sie selber auch, wahrscheinlich schon die stärkste Mannschaft von den dreien. Und muss natürlich aber immer den Gastgeber, jetzt St. Pauli, mit reinrechnen, weil die einfach diesen riesen Druck haben, punkten zu müssen, weil die spielen jetzt gegen den VfB, dann müssen sie nach Leverkusen, dann kommt Bremen und dann müssen sie nach Hoffenheim. Also es sind jetzt 4 Spiele und in 3 davon geht es gegen Hochkaräter sozusagen. Das heißt, du kannst ja jetzt nicht denken, jetzt ist es nur der VfB, also es ist der VfB, da holen wir eh nichts, sondern musst jetzt in jedem Spiel musst du jetzt punkten als St. Pauli. Deswegen ist der Druck einfach enorm hoch, wie ich finde. Sie haben einen von den letzten 17 Spielen an St. Pauli 1 gewonnen.
Ja?
Mhm, das ist nicht so viel.
Nee, das stimmt. Ich bin auch nicht der Meinung, dass die jetzt da total befreit aufspielen können. Das kannst du in der Tabellenregion, in der du da unterwegs bist, als St. Pauli sowieso nicht. Ich finde nur, dass man, also klar, die Stuttgarter können über die Europa League das tatsächlich auch holen. Also die Champions League Qualifikation, wenn sie die gewinnen, ne? Das hat ja Eintracht Frankfurt auch schon geschafft. Das ist natürlich von der Wahrscheinlichkeit her jetzt eine deutlich geringere Variante, als über die Bundesliga zu schaffen. Und natürlich trotzdem ist der Druck bei St. Pauli da, klar.
Aber Favorit ist natürlich der VfB, zuletzt auswärts auch immer viele Tore. Das Spiel jetzt beim FC St. Pauli ist vielleicht gar nicht so unähnlich wie das, wie im Pokal jetzt in Kiel.
Ja.
Und da haben sie auch dann am Ende deutlich gewonnen. Und bei St. Pauli fehlen natürlich auch wichtige Spieler. Ricky J. Jones hat sich verletzt. Ein paar andere sind angeschlagen. Also sie haben schon auch Personalprobleme, die nicht zu unterschätzen sind. Also wichtige Spieler. Hutonji fehlt ja noch länger. Also das tut so einer Mannschaft dann auch extrem weh. Deswegen wird das schwer gegen den VfB. Dazu noch dieser Druck. Wir sind gespannt und kommen jetzt zu Mainz gegen Augsburg am Samstagnachmittag. Viele Parallelen übrigens bei diesen beiden Mannschaften, ist mir immer aufgefallen. Also Mainz und Augsburg, hat man die schon mal in einem Raum gesehen, sozusagen. Ist es nicht die gleiche Mannschaft?
Mit unterschiedlichen Trikots.
Meinst du? Also beide haben mit dem Trainerwechsel einen Trend umgedreht. Beide haben zuletzt zweimal gewonnen. Beide mit Moral zuletzt, weil sie Rückstände gedreht haben. Bei beiden funktionieren die neuen Stürmer, ne, Tietz und Gregoritsch. Und jetzt ist es vor allem aber für Mainz, glaube ich, so ein Big-Point-Spiel, weil die ja doch noch mehr unten drin hängen. Die können sich richtig unten raus katapultieren, von 16 auf 12 theoretisch. 4 Punkte sind sie hinter Augsburg aktuell, haben deswegen für mich den etwas größeren Druck. 60-40, würde ich sagen.
Ja, bin ich bei dir. 60-40 kann ich mitgehen.
Ja, dann haben wir es ja schon abgehandelt.
Wie siehst du die Partie? Also siehst du Mainz dem gerecht werden?
Zu Hause kann ich mir schon vorstellen, dass sie haben halt mit Amiri aktuell wieder den Unterschiedsspieler, hat jetzt 4-mal in Folge getroffen, der so ein Spiel dann auch wirklich alleine ziehen kann. Sie haben ganz interessant Geraldo Becker ja geholt aus Osasuna als Stürmer, der da jetzt eigentlich nichts getroffen hat. In seiner besten Bundesliga-Saison mal 11 Tore für Union Berlin. Also es ist natürlich ein alter Bekannter von Urs Fischer. Daher die Connection. Mal gucken, ob er den Mainzern weiterhelfen kann. Er ist auch der Ersatz für Hollerbach, der in dieser Saison nicht mehr spielen wird durch seinen Achillessehnenriss. Mhm. Aber Augsburg, die haben natürlich jetzt sich da unten rausgearbeitet und dadurch, dass sie nicht so den ganz großen Druck haben, geht das schon auch was für Augsburg.
Ja, das ist aber, finde ich, eine trügerische Situation so ein bisschen, ne? Weil du bist ja dadurch, dass es da unten so eng ist, mit einer Niederlage hängst du sofort wieder drin. Und ich würde grundsätzlich da deiner Druckverteilung zustimmen, aber das ist auch für Augsburg nicht ungefährlich. Und ich habe mich dem Spiel eigentlich auch so genauso genähert, weil wie du, die sind sehr, sehr ähnlich, die sind ja auch von ihren Spielanlagen her irgendwie ähnlich, von den neuen Trainern so ein bisschen geerdet worden, aber so durch die Trainer vorher schon auch so in Richtung mutig und aggressiven Spielstil vorher getrimmt und so eine Mischung daraus jetzt gerade, die sie zeigen. Und wenn ich das dann so miteinander vergleiche, komme ich dann dazu zu sagen, okay, wir gucken mal in die Mannschaftsteile und wer hat dann da eigentlich so einen kleinen Vorteil? Und da muss ich sagen, sehe ich in der Abwehr und im Sturm beide irgendwie gleich auf und im Mittelfeld sehe ich dann aber nicht zuletzt wegen Amiri, aber auch wegen Sano und wegen Lee sehe ich dann schon auch Vorteile für die Mainzer. Und dazu kommt, dass Mainz jetzt auch Urs Fischer-Style natürlich eine richtig standardstarke Mannschaft geworden ist, zweitmeisten Tore nach Standards mittlerweile. Augsburg anfällig. Ich bin deswegen bei einem knappen Heimsieg für Mainz und glaube, dass sie diesem Druck dann damit gerecht werden, den sie haben.
Würde ich mitgehen. Heidenheim gegen HSV ist unsere nächste Partie am Samstag. Ein Spiel, in dem Heidenheim ja so ein bisschen wieder den Glauben an den Klassenerhalt erstarken lassen kann. Und für den HSV ist so ein Spiel, wo es wirklich mal Zeit würde für den ersten Auswärtssieg. Also ne, wenn nicht da, wann dann? Auch um nicht wieder weiter unten reinzurutschen. Ich glaube, das wird kein Spektakel, aber schon ein Spiel, wo beide Teams Druck haben. Also hier habe ich jetzt eine Druckverteilung von 50-50 fast schon. Obwohl man meinen könnte, Heidenheim muss sehr viel mehr als der HSV, aber beim HSV ist es einfach wirklich diese Geschichte, dass die haben auswärts erst 3 Punkte geholt und 4 Tore geschossen. Mhm. Und das jetzt, ich meine, Heidenheim, das klingt natürlich erstmal irgendwie sehr einfach, ist aber auch super schwer da zu spielen, aber wenn nicht da, wo dann?
Voll. Auf der anderen Seite habe ich dann, also ist ja auch eine Betrachtungsweise zu sagen, Heidenheim erfüllt jetzt irgendwie gerade so schon die Erwartungen. Das kann man dann als Heidenheimer natürlich dann auch irgendwie negativ konnotieren, ist klar. Aber die wussten ja vorher ganz genau, wo sie landen. Ich will nicht sagen, der HSV, die haben auch immer gesagt, sie spielen gegen den Abstieg, aber du hast jetzt ja eine Entwicklung und du hast irgendwie, finde ich, so einen Momentum-Peak durch dieses Bayern-Spiel. Und wenn du jetzt in Heidenheim verlierst, schmeißt du das alles wieder in die Tonne. Und das kann ich mir vorstellen, also zumindest wenn ich Teil dieser Mannschaft wäre, wäre das, glaube ich, was, wo ich sagen würde, Leute, wir haben uns da gegen die Bayern richtig gut verkauft, das war unnormal aufwendig, die sind so viel gelaufen wie in der ganzen Saison noch nicht. Und das würde ich versuchen, dann auch zu kanalisieren und das setzt dich dann aber natürlich auch ein bisschen unter Druck gegen so einen Gegner wie Heidenheim, wo du ja am Ende, das sind ja diese Spiele, man kann es 6-Punkte-Spiel nennen, im Abstiegskampf gegen direkte Konkurrenten musst du gewinnen, wenn der HSV das verliert. Im Hinspiel haben sie gegen Heidenheim verloren, im Pokal haben sie dort gewonnen. Das wird wieder ein enges Spiel, aber du weißt, wenn du das Spiel verlierst, bist du wieder unten drin.
Ja, Jean-Luc Dompé bleibt suspendiert. Jean-Luc Chantré. Jean-Luc Domperignon.
Ja, habe ich auch gelesen, genau.
Er hat eine 6-stellige Strafe bekommen für seine Alkoholfahrt. Hat sich auch wirklich dafür entschuldigt und so, weil er ja Wiederholungstäter auch ist, so was Raserei angeht. Ich meine, hat er viel Taxi für fahren können für die 6-stellige Summe. Der fehlt ihnen natürlich schon, aber das ist jetzt, glaube ich, alternativlos, als ihn dann erstmal zu suspendieren und rauszunehmen. Auch in so einer wichtigen Phase der Saison, wo es wirklich jetzt richtungsweisend sein kann. Aber sie haben ja Luka Vuskovic mit Abstand zweikampfstärkster Spieler der Liga mit 18 Jahren, der jetzt natürlich schon auf dem Basar gehandelt wird, wie ganz heiße Ware. Ich habe von Borussia Dortmund-Fans gehört, das wäre doch einer, wenn der Schlotterbeck geht. Andere wiederum sagen, nee, da geht dann zu den Bayern. Ich glaube ja, dass Vuskovic gar nicht mehr in der Bundesliga spielen wird. Der ist schon viel zu gut. Der wird auf jeden Fall irgendwo in England dann direkt unterkommen. Ja,
auch vor allem mit dem Profil ist er natürlich für die Premier League wie gemeißelt.
Ja.
Das ist schon so. Er ist ja auch von Tottenham ausgeliehen. Es gibt ja jetzt die Gerüchte, dass der gute alte Gönner Klaus-Michael Kühne die Schatulle aufmachen würde, wenn der HSV ihn irgendwie überzeugt kriegen würde. Aber wenn du so eine Ansage machst, ist natürlich jetzt auch kein unriskantes Unterfangen, weil dann machst du natürlich schon auch, schwächst du natürlich schon auch irgendwie deine Verhandlungsposition.
Total.
Grundsätzlich ist es natürlich ein Spieler, der dem, also der ist natürlich, für die Bundesliga ist es natürlich ein absoluter Gewinn. Und das beim HSV. Und es ist irgendwie, haben wir vorhin oben in der Redaktion auch noch kurz drüber geredet, das ist für den HSV dann aber schon natürlich auch irgendwie unangenehm oder, sagen wir mal, ein Problem in Anführungszeichen, wenn dein Innenverteidiger, dein zentraler Innenverteidiger auch der beste Torschütze deiner Mannschaft ist. Das bleibt einfach der Schlüssel und das wird auch gegen Heidenheim, wird das Thema sein.
Mhm. Ja, ist für ihn natürlich auch eine schwere Situation, wenn er immer mehr merkt, die verlassen sich hier oftmal nur auf mich. Aber er ist glaube ich, jemand, der, dem ist es gar nicht, also dem macht das gar nichts aus.
Ich habe sogar den Eindruck gehabt gegen die Bayern, dass der das eigentlich ganz geil findet. So mit 18 den Boss da raushängen zu lassen, das ist schon groß. Mhm. Und das ist, vielleicht ist das auch was, wo er sagt, ja, okay, hier bin ich einfach der große Don und das ist was, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das kann ja auch sein, dass ihn das gar nicht so sehr stört, sondern dass er es eigentlich dann auch ganz geil findet.
Ja, ich meine, er hat ja eine große Zuneigung zu dem Verein, der mit seinem Bruder auch einen guten Umgang gemacht hat. Das spielt, glaube ich, alles eine sehr große Rolle in der Entscheidung um seine Zukunft. Das Spiel jetzt in Heidenheim, ich glaube, es wird trotzdem kein Leckerbissen. Beide haben erst 19 Tore geschossen, nur St. Pauli hat noch weniger. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es 0-0 ausgeht.
Wenn du in Heidenheim Leckerbissen willst, musst du von dem Berg runterfahren und dann da irgendwie in so eine Konditorei oder so. Ja. Also in dem Stadion wird das nichts. Also vielleicht, ich weiß nicht, wie die Wurstbuden sind, Leute. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht sind die Heidenheimer Würstchen rund ums Stadion. Ich weiß gar nicht, was es da gibt. Vielleicht gibt es da auch schon Leberkäse. Vielleicht ist das gut. Vielleicht ist das ein Leckerbissen, aber das Spiel wird keins.
Das Topspiel am Samstagabend möglicherweise auch nicht, weiß ich nicht genau. Gladbach gegen Leverkusen um 18:30 Uhr. Gladbach ist ja auch irgendwie kurz vor Krise, wenn nicht sogar auch schon wieder mittendrin. Leverkusen will an den Champions-League-Plätzen dranbleiben. Der größere Druck, aber für mich bei den Gladbachern, weil Heimspiel, weil eben jetzt viermal ohne Sieg und weil schon wieder ein bisschen unruhig geworden ist. 65-35 habe ich jetzt mal verteilt.
Ich finde der Druck bei den, ich kann das nachvollziehen, ich finde der Druck bei den Leverkusenern, der ist jetzt tatsächlich auch nicht so gering. Also ich bin eher bei 50-50 auch, weil sie jetzt ja schon auch bestätigen müssen, dass sie die Kurve gekriegt haben. Und wir haben ja gerade über die Champions League-Ränge gesprochen. Leverkusen hat ja klar zum Ziel ausgegeben, in die Champions League kommen zu wollen. Und da müssen sie dann einfach jetzt dranbleiben. So, da können sie sich jetzt nicht noch viel erlauben.
Und aber auch bei Leverkusen gilt das Gleiche wie bei Stuttgart. Durch das Pokal-Halbfinale auch gute Titelchancen aktuell. Also die Saison ist jetzt auf vielen Ebenen eigentlich aktuell okay. Wenn du immer mal wieder mit reinrechnest, was das ja für eine neue Mannschaft ist, ne? Wie das da ja umgekrempelt wurde und was sie für Probleme am Anfang hatten. Mhm. Also ich finde, dafür sind sie ja wirklich aktuell wirklich gut unterwegs. Haben jetzt auch, ich finde, das Torhüter-Problem, was irgendwie eins zu sein schien, dass jetzt Jannis Blaswig die Nummer eins ist, hat funktioniert erstmal, der hat erst ein Gegentor bekommen.
Ja.
Oder?
Ich finde, es lag in den letzten Spielen schon auch mit am Gegner.
Okay, ja, das kannst du
natürlich. Also ich habe jetzt gegen St. Pauli habe ich einen Fehlpass vor Augen von dem. Da, ich glaub, weiß gar nicht, ob ich in dieser Saison mal so einen weirden Spielaufbau-Fehlpass gesehen habe. Da spielt er den Ball über die eigene Torauslinie, obwohl er den Ball nach vorn spielen will. Ich glaube, mit dem ersten Kontakt nach dem Rückpass spielt er den Ball über die eigene Torauslinie.
Aber
also der macht auf mich nicht den 100% sicheren Eindruck. Und diese Statistik kommt, glaube ich, dadurch zustande, dass Leverkusen zuletzt halt auch wirklich wenig Druck fürs eigene Tor bekommen hat. Mhm. Ich war im Stadion gegen Villarreal und die war wirklich katastrophal schlecht.
Das könnte jetzt gegen Gladbach so weitergehen, denn Gladbach, zweitheimschwächstes Team der Liga, in 6 von 10 Heimspielen kein Tor geschossen. Sie haben versucht jetzt ein bisschen nachzuladen im Winter. Es kommt der wertvollste Spieler der schwedischen Liga, kommt nach Gladbach, Hugo Bolin. Kannte ich vorher nicht. Ich meine, man hat gute Erfahrungen mit Schweden in Gladbach gemacht. Aber das wäre schon nicht so unwichtig, dass man Tabakovic auch mal ein bisschen entlastet, ne? Denn aktuell ist er so der MVP bei den Gladbachern. Man hat das Gefühl, wenn er nicht trifft, dann haben sie gar keine Chance, Punkte zu holen. Und ja, mal gucken, was der Neuzugang da liefern kann.
Es ist so, wirkt auf mich, nicht nur äußerlich, ein bisschen wie ein Robin Hack-Klon und damit ja irgendwie ein Gegenstück zu Honorar, und ich halte das für clever. Ob er das Niveau für die Bundesliga hat, muss er unter Beweis stellen. Das ist ein krasser Unterschied zwischen der schwedischen ersten Liga und der Bundesliga. Grundsätzlich macht das Sinn, denn ich bin der Meinung, Tabakovic funktioniert halt einfach nur dann, wenn er supported wird. Das ist keiner, der alleine Dinge als Mittelstürmer irgendwie regelt. Und du brauchst auf jeden Fall Spieler, die ihn unterstützen. Und zuletzt wurde Honorar halt dann immer auch relativ gut aus dem Spiel genommen. Und so Spieler wie Neuhaus oder so, denen fehlt halt einfach die Tiefe, dass sie hinter die Abwehr kommen. Und wenn du dann so einen Typen hast wie Robin Hack, der das auf der anderen Seite dann auch hinbekommt, dass dann mal ein Tiefgang möglich ist, dann ziehst du halt einfach auch die Aufmerksamkeit von Tabakovic weg. Und dann kann er seine Stärken zum Tragen bringen. Deswegen macht das für mich Sinn, er muss das unter Beweis stellen, dass das auch vom Niveau her so 1:1 jetzt schon passt.
Kevin Dix ist wieder dabei bei den Gladbachern, der wichtig ist für die Stabilität hinten. Sander womöglich auch. Also das die guten Nachrichten bei den Gladbachern. Das ist das Topspiel am Samstagabend und wir gucken auf den Sonntag. Da gibt es die Partie Köln gegen Leipzig. Köln sollte zu Hause zumindest mal nicht verlieren, sage ich jetzt mal. Die könnten mit einem Punkt leben in dem Spiel. Und Leipzig, wir haben es eben schon mal angerissen, die wollen natürlich auch die Champions League. Leipzig muss an Platz 4 dranbleiben. Druckverteilung, ja, irgendwie dann doch 50-50, habe ich jetzt mal. Vielleicht doch ein bisschen mehr bei Leipzig.
Ja, würde ich auch so sehen, Tobi. Ich sehe den Druck bei Leipzig größer. Köln hat einen leichten Puffer. Du hast ein Spiel, wo die Erwartungshaltung der Kölner dann eher so ist, dass sie eigentlich nur gewinnen können. Und Leipzig muss jetzt langsam wirklich liefern. Mhm. Also gerade nach dieser Pleite gegen Mainz, das wäre ja dann das zweite Spiel hintereinander gegen einen Kandidaten, oder ein Team, das als Abstiegskandidat eher gehandelt wird, wo sie dann Punkte lassen. Und das können die sich eigentlich nicht erlauben, wenn sie das ernst meinen, mit in die Champions League kommen.
Haben ja einen super spannenden Transfer jetzt gemacht. Brian Gruder ist nach Leipzig gekommen, U21-Nationalspieler, großes Talent, damals von Mainz nach Brighton gegangen und jetzt zurück in der Bundesliga. Er kriegt die Rückennummer 10 bei RB Leipzig. Hm? Und das, obwohl RB die ja eigentlich nicht mehr vergeben wollte, wegen Emil Forsberg.
Ja.
Ja, so schnell kann es gehen. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern sozusagen? Also wird heiß diskutiert tatsächlich. Mhm. Ich meine, er hätte ja noch andere Nummern gegeben. Es ist auch für Brian Gruder übrigens, glaube ich, eher ein Rucksack, jetzt mit der 10 direkt dann da zu starten.
Oh, das war ein Argument.
Also, weil er die haben wollte, sonst komme ich nicht, oder wie? Ja gut, dann das
soll
von selbstbewusst sein.
Soll es ja auch schon gegeben.
Ja, aber spiel doch mit der, weiß ich nicht, 48 oder so. Das ist doch total egal. Die 10, du machst ja immer ein bisschen unnötig Druck. Aber ist er ein Spieler, der RB jetzt auch weiterhelfen kann? Ich habe mal geguckt bei Brighton, 19 Spiele gemacht, 8-mal Startelf, ein Tor gemacht. Es gab ein FA Cup-Spiel gegen Manchester United, da hat er das Spiel quasi entschieden mit einem Tor und einer Vorlage. Also dass er was kann, ist klar, aber ist er auch wichtig für Leipzig oder gut für Leipzig?
Ja, die Frage ist, wie sie ihn einbauen. Er hat ja grundsätzlich ein ganz ähnliches Profil wie Diomande, ne? Er kommt ein bisschen weniger vom Flügel, in Mainz ist er ja mal eher so aus dem Halbraum gekommen. Und er hat sich, glaube ich, in der Premier League auch durch Fabian Hürzeler so ein bisschen in Richtung Zentrum noch mehr entwickelt. Und dann ist das schon ein Faktor, finde ich, der Leipzig gerade auch, wenn sie das Spiel gegen tiefstehende Gegner machen müssen, der Leipzig schon auch ein bisschen fehlt. Man hat das gesehen, als Baumgartner ausgefallen ist, da ist ja wirklich nichts zusammengelaufen. Der ist jetzt gegen Köln wieder da, das ist mit Sicherheit ein Vorteil für Mainz. Aber an der Stelle noch jemanden zu haben, der so auch mal für den letzten Pass, das ist ja auch eine Stärke von Gruder, so Schnittstellenbälle, die punktgenau kommen, damit im Zentrum dann vollendet werden kann, der auch selber torgefährlich ist, aus dem Zentrum, der mal durch den Halbraum durchgeht. Auch Ouedraogo ist ja auch jemand, der das so kann, der noch vielleicht so ein bisschen mehr Box-to-Box ist, also zwischen den Strafräumen agiert. Gruder für mich noch mehr Offensivspieler. Aber dieses grundsätzliche durchs Zentrum im letzten Drittel Akzente setzen, das fehlt ihnen schon. Insofern sehe ich das als sinnvollen Transfer. Mhm. Und für Gruder ist es vielleicht auch echt irgendwie so eine Art, ich muss jetzt mal irgendwie wieder auf die Landkarte zurückkommen, weil das mit Brighton so halb funktioniert hat und er ja, glaube ich, schon auch ein anderes Selbstverständnis von sich hat, was ich auch verstehen kann nach der unglaublichen Auftaktsaison, die er gegen Mainz damals als Jugendspieler ja eigentlich noch gespielt hat.
Ja.
Mit Mainz, nicht gegen Mainz.
Brighton wollte offenbar den Abgang in diesem Winter kompensieren mit einem neuen Angriff oder mit einer neuen Anfrage auf Said El Mala, haben nochmal ein Angebot abgegeben am 1. FC Köln, angeblich 25 bis 30 Millionen geboten, aber der FC ist hart geblieben, hat gesagt, das ist uns natürlich zu wenig und deswegen bleibt El Mala zum Glück beim 1. FC Köln. Also der wird nach der Saison ja dann wahrscheinlich weg sein, wahrscheinlich dann irgendwo anders. Deswegen freuen wir uns, dass er geblieben ist. Und nochmal vielleicht über den FC sprechen. Zuletzt zweimal zu Hause gewonnen. Das nimmt natürlich auch so ein bisschen den Druck raus, ne, dass sie jetzt nicht unbedingt müssen. Aber du hast eben gesagt, du verlierst ein Spiel und ruckzuck hängst du wieder unten mit drin.
Ja.
Und ich glaube, beim FC sind es eben tatsächlich so die Heimspiele, in denen sie zumindest punkten müssen. Also deswegen, wie gesagt, einen Punkt würden sie, glaube ich, unterschreiben. Aber Leipzig ist natürlich jetzt auch nicht irgendwer. Ich bin gespannt, welche Rolle die Standards in dem Spiel spielen, denn da gibt es jetzt ganz interessante Statistiken. Köln ja die meisten Gegentore nach Standards bekommen in dieser Saison, in diesem Jahr aber noch kein einziges. Und Leipzig hat die wenigsten Gegentore nach Standards bekommen, zuletzt aber ansteigender Trend, nämlich alle drei Standard-Gegentore, die sie bekommen haben, gab es in den letzten vier Spielen. Also da hat sich irgendwie ein bisschen was verschoben. Sehr nerdig jetzt gerade, ich hoffe, ihr konntet das noch verstehen, aber vielleicht spielt das ja eine Rolle in der Partie. Ein Spiel haben wir noch, über das wir reden müssen, das Freitagabendspiel. Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Das erste Spiel des neuen Trainers, des neuen Frankfurter Trainers Albert Riera. Frankfurt in diesem Jahr ja bisher eine totale Baustelle. Union ist eigentlich im Grunde sorgenfrei, auch wenn sie jetzt noch nicht gewonnen haben. Aber der Druck natürlich in dieser Partie komplett, nicht komplett, aber 70% Frankfurt, 30% Union Berlin.
Ja, bin ich bei dir. Das ist schon ein heftiges Spiel für einen Einstieg als neuer Trainer. Ja.
Was hältst du denn von dem? Also es wurde jetzt schon viel über ihn gesprochen. Die meisten kannten ihn nicht. Viele Informationen sind jetzt durchgesickert. Der hat jetzt ja auch sich vorgestellt. Er ist auf jeden Fall jemand, der Leben in die Bude bringt. Also wenn man ihn jetzt mal mit Dino Topmüller vergleicht, ist natürlich ein ganz anderer Typ. Riera ist sehr viel extrovertierter. Wenn man jetzt mal irgendwie, also wenn jetzt Eintracht Frankfurt ein kochender Topf Nudeln ist, dann ist Dino Topmüller einer, der den Topf vor der Platte runterstellt, und Riera ist, glaube ich, einer, der dreht nochmal eine Stufe hoch.
Ich war total überrascht, dass offenbar es bei der Eintracht keine Strafenkasse gab, dass er die jetzt eingeführt hat. Keine Ahnung, hast du schon in Fußballmannschaften gespielt, wo es keine Strafenkasse gab? Ich konnte mir das überhaupt gar nicht vorstellen.
Ja, er hat schon sehr innovative Strafen auch. Er hat auch noch irgendwie gesagt, ja, da muss mal jemand dem Gärtner helfen oder er muss die Schuhe für alle putzen.
Finde ich grundsätzlich auch einen guten Ansatz, weil wenn du sagst, okay, du musst da 5.000 Euro in die Mannschaftskasse zahlen, dann sagt ein durchschnittlicher Bundesliga-Profi ja, okay, alles klar, hier ist meine Karte, heb dir was ab. So, das ist ja, also, ne, das finde ich grundsätzlich gut, aber dass es diese Art von Sanktionen, damit das Gefüge funktioniert, bei Dino Topmüller nicht gab. Es gibt Wohlfühltrainer, es gibt Trainer, die eher mit der harten Hand rangehen an die ganze Sache. Ich persönlich bin der Meinung, du brauchst jemanden, der ganz klar Linien definiert und auch bei Überschreitungen sagt, so geht's jetzt hier nicht weiter. Insofern finde ich, das ist ein guter Ansatz. Ich habe mich halt bei der Vorstellung schon auch so ein bisschen gefragt, ob die Spieler das, wenn der sich da hinstellt und sagt, so übrigens, wenn ich in 2 Tagen sage, springt vom Balkon, dann springen die da runter, ob die das dann ernst nehmen. Das, ja, also vielleicht ist es ein Typ, den du ernst nehmen musst. Ich fand das teilweise auch ein bisschen drüber, so für den ersten Eindruck.
Wir können uns das ja mal anhören. Falls ihr nämlich Albert Riera noch nicht habt reden hören oder reden sehen, dann habt ihr jetzt die Chance dazu, und zwar genau eben dieses Zitat mit dem Balkon, was wirklich für die meisten Schlagzeilen gesorgt hat.
I'm so convicted on what I'm gonna do and how I'm gonna convince my player that I'm gonna tell them tomorrow, we're gonna jump from there, from the balcony. And they will jump. They will believe.
Man kriegt irgendwie so ganz viele Vibes auf einmal. Irgendwie so ein bisschen Alonso-Vibes, so ein bisschen Guardiola-Vibes, so wegen des spanischen Akzents. Aber auch Muslic steckt da irgendwie so ein bisschen mit drin, finde ich. Auch so ein bisschen harter Hund. Also er legt, glaube ich, sehr, sehr viel Wert auf Disziplin. Und hat natürlich aber auch darüber hinaus ein bisschen was zu bieten. Hat irgendwie, glaube ich, schon ein System, das eher nach vorne gedacht ist, hat er auch gesagt, er will auch bitte gar nicht über die Torhüter spielen, was, glaube ich, bei Eintracht Frankfurt, glaube ich, gerade ganz recht kommt. Ne, dass sie den Torhüter so wenig wie möglich ins Spiel einbinden wollen.
Das ist richtig, ja.
Und aber trotzdem, das hatten wir am Anfang eben, irgendwie ein Risiko, jemanden zu holen, der die Liga gar nicht kennt. Der, glaube ich, aber sich wirklich Alonso zum Vorbild genommen hat und sich gedacht hat, Mensch, die Bundesliga ist ja ein richtig dolles Sprungbrett. Vielleicht schaffe ich es über Eintracht Frankfurt ja dann auch irgendwie zu Real Madrid oder so.
Ja, es kann auch ein Vorteil sein, ne? So, um so einen guten Start hinzubekommen, weil du ja auch dann deine gegnerischen Trainer und Staff-Teams müssen sich ja dann wirklich irgendwie überlegen, okay, wie kommen wir denn jetzt an Infos, wie der spielt, ne? Du kommst ja auch nicht an jedes Spiel von NK Celje, wo der, glaube ich, zuletzt war. Und das kann dann schon auch ein Vorteil sein. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass die Art und Weise, wie er so im Fußball spielen lassen will, irgendwann in einem Stadium, wenn er die Mannschaft so weit hat. Das ist, glaube ich, genau das Richtige für den Kader von Eintracht Frankfurt. Ich halte es für nicht den richtigen Ansatz, um jetzt ins Spiel gegen Union zu gehen, weil 4-3-3 mit hohem Pressing, wenn da Abläufe noch nicht zu 100% funktionieren, und ich bin der Meinung, das kann nach einer Woche nicht funktionieren.
Kontern sie dich aus.
Das ist, ja, also Union hat ja gar keinen Spielaufbau, den du pressen kannst. Die kloppen mir einfach das Ding lang nach vorn, und dann sieht es, da haben wir auch schon drüber gesprochen, im vorderen Drittel werden die spielerisch immer besser, aber denen ist komplett Laterne, ob du die anläufst oder nicht, weil dann wird einfach das Ding lang nach vorne geplästert und dann ist Jort. So. Ja, und dann hast du halt mit dem Pressing-Ansatz echt ein Problem. Also wenn er das so angeht wie Alonso damals in Leverkusen, dann geht er erstmal über die Struktur und versucht erstmal eine Stabilität reinzubekommen. Und das kann gegen Union meiner Meinung nach eigentlich eher über eine abwartende Ordnung sein. Also ein bisschen tief stehen, erstmal wieder Stabilität reinbekommen und die individuelle Qualität, um Union dann am Ende über Konter möglicherweise gefährlich zu werden, haben sie auf jeden Fall. Das wird vielleicht dann auch kein schönes Spiel sein, aber für mich wäre das jetzt so vom Grundgedanken her der erfolgversprechendere Weg.
Ja, wichtig, erstmal bitte nicht nochmal 3 Gegentore, ne?
Das wäre schon mal natürlich ganz gut. Und auch das Hinspiel gegen Union war ja der Start des Downfalls, wo sie dann irgendwie 0-4 nach einer Halbzeit zurücklagen oder 1-4, ich weiß es gar nicht mehr genau. So, aber da sind sie ja unnormal ausgekontert worden. Mhm. Und das sollten sie unbedingt verhindern. Und ich kann mir vorstellen, Alonso hat es damals mit Leverkusen auch so ganz genau so gemacht. Erstmal Stabilität rein. Wir haben genügend Spieler, die konterstark sind und dann nach und nach die spielerischen, respektive auch die Pressing-Komponenten, Gegenpressing-Komponenten als Defensivfaktor dann nach und nach integrieren.
Abschließend noch ein Satz zu Union. Da ist eine Personalie gerade heiß diskutiert, Jogo Late. Er fällt einige Wochen aus, verletzungsbedingt. Aber es wird natürlich jetzt spekuliert, wo spielt er in der kommenden Saison? Es hieß zwischendurch mal, er ist sich schon mit Lazio Rom einig. Das stimmt wohl aber irgendwie nicht. Borussia Dortmund scheint interessiert zu sein. Also er ist ein Player to watch, so jetzt nicht in den nächsten Wochen, weil er eben ausfällt. Aber da sind wir mal gespannt. Ich würde mir wünschen, dass er in der Bundesliga bleibt. Das ist einer, der die Liga bereichert. Und dann haben wir alle Erstligaspiele durch, Jens. Und der Info halber wollen wir auch ganz schnell nur noch in die zweite Liga schauen, auf das spannende Aufstiegsrennen. 21. Spieltag, auch da am Wochenende. Der Tabellenführer Schalke, Samstag gegen Dresden. Gewinnt S04 nicht, kann Elversberg gegen Hertha neuer Tabellenführer werden oder Darmstadt am Samstagabend gegen Lautern. Oder vielleicht ist auch Paderborn nach dem Wochenende neuer Tabellenführer. Paderborn spielt gegen Nürnberg. Ganz viel Spannung drin.
Ja, total. Ich bin vor allem gespannt. Schalke hat jetzt ja auf den letzten Drücker auf dem Transfermarkt auch noch ein bisschen was getan. Auch nochmal.
Bisschen perspektivischer auch.
Für mich sieht es eher danach aus, als wenn sie versuchen, für diese Saison tatsächlich auch noch im Mittelfeld Kreativität reinzubringen. Und du musst ja auch auf der Flügelposition, also wenn du jetzt mit einem Schienenspieler spielen willst, Vitali Becker war ja da eigentlich mehr oder weniger ohne echte Konkurrenz. Ja, du hast noch Finn Porat, aber auch dafür haben sie dann mit Ndiaye noch einen Spieler geholt, der möglicherweise auch jetzt schon eine Rolle spielen kann. Zumindest, dass du einen Herausforderer hast und dass du Möglichkeiten hast. Der Kader, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, der Schalker, der ist schon nicht zu breit besetzt gewesen. Das macht schon Sinn. Sie stehen natürlich schon auch irgendwie, weiß ich, wie siehst du das? Irgendwie ist Schalke jetzt schon auch unter einem Druck, jetzt lief zu liefern.
Total. Ne? Ja, wenn wir da jetzt auch nochmal unsere Druckverteilung anwenden, gegen Dresden vor allem auch, ne, die unten drin hängen. Und weil Schalke jetzt zuletzt ja dann auch nicht gewonnen hat, der Druck ist schon echt hoch. Also gerade mit dieser Dzeko-Geschichte und so. Und am Anfang der Saison war der Aufstieg nicht eingeplant oder das Ziel, aber mittlerweile muss er das ja sein. Und mittlerweile wäre es auch eine große Enttäuschung, wenn es nicht klappen würde. Deswegen, also jetzt müssen sie zeigen. Jetzt muss Muslic zeigen, dass er nicht nur quasi aus der Verfolgerrolle sich da oben platzieren kann, sondern jetzt muss er diesen Platz verteidigen. Also ich bin sehr gespannt auf Schalke.
Ja, und vor allem auch mit Ball dann deutlich besser werden, damit das funktioniert. Ne? Also ich bin auch gespannt, Ziller ist jetzt ja zurück. Der Transfer in die USA hat ja dann mal wieder nicht funktioniert. Das ist auch ein Wahnsinns Story mit der und seine Transfers. Wo war der schon überall? In der ganzen Welt war der unterwegs und ist dann immer wieder in Gelsenkirchen gelandet. Ich kann das, als Ruhrgebietler kann ich das natürlich sehr verstehen. Da zieht es mich ja dann auch immer wieder hin zurück. Aber das ist schon, irgendwie ist das jetzt gerade so, als wenn Schalke nochmal neu anfängt, so vom Gefühl her. Trauen sie sich mit Ziller und Dzeko zu spielen zum Beispiel? Werden sie da, also wie bereit sind sie, die Stabilität, die Defensive zu opfern zugunsten von mehr Offensivqualität? Das finde ich ein total spannendes Thema gerade und ich bin mega, mega gespannt, wie das jetzt gerade wie sie das angehen und wie auch Muslic darauf reagiert.
Aber es ist doch schön für die Schalker Fans, man spürt wieder was, es geht wieder um was, man hat was zu verlieren. Man ist nicht egal irgendwo in der zweiten Liga, sondern es gibt tatsächlich jetzt da irgendwie dieses große Ziel. Alle Spiele der zweiten und ersten Liga, das wisst ihr, gibt es live und in voller Länge zum Hören bei uns in der App am Wochenende und wir zwei beiden am Sonntag dann wieder mit einem Rückblick auf den Spieltag.
Yes.
Dann habt ein schönes Wochenende. Bis Sonntag. Dann.